Deutschlandfunk, Information und Musik.
Alles Gute im neuen Jahr 2021. Das wünscht Ihnen Michael Köhler. Willkommen zur ersten Ausgabe von Information und Musik. Heute Morgen blicken wir auf das neue Jahr voraus und zugleich weit in die Geschichte zurück. Im Jahr 2021 ist ein Jubiläum zu feiern. Vor 1700 Jahren wurde die jüdische Gemeinde Kölns in einem Dekret Kaiser Konstantins 321 schriftlich erwähnt. Das hatte reichsweite Bedeutung. Ein extra gegründeter Verein feiert deshalb bundesweit 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Im Gespräch mit vier Gästen hören wir von den spätantiken Anfängen, den mittelalterlichen Zeugnissen, von Ziel und Absicht des Jubiläumsjahres und dem Selbstverständnis jüdischen Lebens in Deutschland in Geschichte und Gegenwart. Eine Art Nukleus bildet die archäologische Zone in der Altstadt von Köln. Dort entsteht das LVR Jüdische Museum im archäologischen Quartier Köln. Es hat sich den Namen Mikwa gegeben. Leitender Museumsdirektor ist Thomas Otten. Ihn habe ich gefragt, was es mit dem ungewöhnlichen Namen auf sich hat.
Ja, Mikwa ist, wie Sie sagen, ein Kunstname, der entstanden ist aus einer ganz banalen Abkürzung von Museum im Quartier. Nicht intendiert dabei war, als wir diesen Namen suchten, dass wir uns da relativ nah am MoMA oder am MQ, also dem Museumsquartier in Wien, bewegen. Das war aber gar nicht beabsichtigt, sondern wir suchten einen griffigen Namen, einen merkbaren, wiedererkennbaren Namen für ein Museum, das von seinem Konzept ja sehr, sehr ungewöhnlich ist. Wir sind ein Archäologiemuseum, wir sind ein Geschichtsmuseum, wir sind ein jüdisches Museum. Wir zeigen 2000 Jahre Kölner Stadtgeschichte, aber auch Regionalgeschichte und auch internationale Bezüge. All das gilt's in einem Namen zusammenzufassen. Von daher lag es nahe, auf einen Kunstbegriff zu gehen, der ja gut klingt und gut von den Lippen geht.
Und, das sei nicht verschwiegen, noch einen schönen Anklang hat an das Wort Mikwe. Das müssen Sie uns auch erklären.
Genau, das war auch ein Effekt, der sich dann während dieses Prozesses ergeben hat, dass wir an einem der wichtigsten Denkmäler des mittelalterlichen jüdischen Viertels, nämlich dem Ritualbad der jüdischen Gemeinde, ankommen, begrifflich. Und diese Mikwe, die ja den Menschen, die Köln gut kennen und aus der Vergangenheit vielleicht auch mal die Mikwe besucht haben, auch geläufig sind. Diese Mikwe, eine Monumental-Mikwe, die im Untergrund bis in 16 Meter Tiefe, bis in lebendiges, fließendes Wasser, nämlich das Grundwasser führt, wird künftig im Museum nicht nur zu sehen sein, sondern auch wieder begehbar sein, wie man das aus der Vergangenheit erkennt. Dieses jüdische Viertel ist, und das ist einzigartig im Prinzip, gesamthaft erfahrbar, erlebbar und auch als solches noch zu greifen in seiner Gesamterstreckung, in der Abgrenzung der öffentlichen Bereiche rund um die Synagoge und Mikwe, also der sogenannte Gemeindehof mit den bedeutenden öffentlichen Bauten, aber eben auch Profanbauten. Das ist das Spannende. Das heißt, es ist ein wirklicher Blick dann in die jüdische Gemeinde des Mittelalters, in den Alltag dieser Gemeinde, in die Sachkultur. Wir können erschließen, wie haben die Menschen damals gelebt, wie haben sie sich gekleidet, was haben sie für Geschirr verwendet, welche Ritualobjekte haben sie verwendet, all das. Und dann natürlich der spannende Austausch oder der spannende Reflex auf die Frage, wie haben sie sich denn von den Christen, mit denen sie Tür an Tür gewohnt haben, unterschieden oder was war eben auch gleich?
Wir wollen in diesem ersten Teil unseres Gesprächs noch so ein bisschen das Museumsprojekt beschreiben, bevor wir gleich dann vielleicht nochmal in die mittelalterliche Zeit eintauchen. Seit 2014, wenn ich es richtig weiß, arbeitet ein Team an der Konzeption der Ausstellung. Sie sind Denkmalpfleger, Sie sind Archäologe, Sie sind Direktor des Jüdischen Museums im archäologischen Quartier. 2008 wurde schon ein Architekturwettbewerb durchgeführt. Ich habe bei Ihnen irgendwo den Satz gelesen, der Star des Museums ist das Denkmal. Was meinen Sie damit?
Ja, das Faszinierende ist ja, dass wir am authentischen Ort sind. Das heißt, das Museum, wird über die Denkmäler gebaut, die Architektur, und das war das Frappierende an dem Architekturkonzept, das vorgelegt worden ist, ist, dass das Museumsgebäude wie eine Art Schutzbau über der Archäologie funktioniert. Wir holen also keine Objekte in Vitrinen und zeigen die dann aus der gesamten Region, sondern im Prinzip gruppiert sich der Rundgang in diese am Ort verbliebene archäologische Substanz, in die archäologischen Relikte, die uns eben die Geschichte dieses Ortes erschließen und präsentieren. Und das Museumsgebäude, das dann auf dem Rathausplatz darüber errichtet wird, wird dann diesen archäologischen Rundgang, der unterirdisch stattfindet und der sich eben durch diese 2000 Jahre Stadtgeschichte bewegt, ergänzen durch ein Ausstellungsgeschoss im Museumsneubau, der sich mit der jüdischen Geschichte auseinandersetzt, die nach 1424, nach dem Ausgang des Mittelalters und nach der Ausweisung der Juden, die ja bis um 1800 in Köln wirksam war, beschäftigt. Das wird der zweite Erzählstrang sein und der ist ganz spannend, denn der reicht bis heute.
Es gibt dieses Jahr einen Themenschwerpunkt, erklärt Thomas Otten, Direktor des Jüdischen Museums im Archäologischen Quartier Köln. Den geplanten Museumsneubau gibt es noch nicht. Es ist eine Wanderausstellung geplant, die zunächst durch 5 Standorte in Nordrhein-Westfalen zieht und sich mit dem Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland befasst. Köln war im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation die größte Stadt. Auf alten Stichen sieht man eindrücklich das geschäftige Treiben am Rhein, die Stadtmauer, die vielen Kirchen. Die Einwohnerzahl betrug am Ende des 15. Jahrhunderts etwa 50.000 Menschen. Welchen Anteil hatte die jüdische Gemeinschaft am städtischen Leben? Es gibt spätmittelalterliche Fragmente, Schiefertafeln, die belegen, dass es schon viel früher, nämlich in der Spätantike, jüdisches Leben in Köln gab. Was hat das alles mit 321 zu tun? Das ist kein Startsignal, sondern eine wichtige Jahreszahl.
Genau, 321 ist das Jahr, in dem Konstantin, seinerzeit Kaiser in Rom, Westrom, Ostrom gab es als solches noch nicht, ein reichsweites Gesetz erlassen hat. Grund dafür war eine Anfrage tatsächlich des Kölner Rates, der Kurie.
Das ist wichtig jetzt, das ist ganz wichtig. Das zeigt, dass es da einen Bedarf offenbar gab, etwas zu regeln.
Genau. Also die Kölner wenden sich aus gutem Grund an den Kaiser. Es geht also um die Anfrage, ob jüdische Bürger der Stadt in den Rat berufen werden dürfen. Das bedeutet, das impliziert, dass es vorher anders geregelt war und die ausgenommen waren. Das waren ganz klar kultische Gründe, denn im Rat der Stadt wurden natürlich auch Kult, also der Kaiserkult gepflegt und man hat aus Rücksicht auf die jüdische Religion die jüdischen Bürger davon bislang ausgenommen. Warum wird das neu geregelt? Wir sind in der spätantiken Zeit, im frühen 4. Jahrhundert. Das ist auch in der Provinz oder vielleicht gerade in der Provinz eine Zeit, in der es wirtschaftlich, aber auch die Grenzsicherungen oder die Übergriffe über die Grenzen seit dem späten 3. Jahrhundert im Übrigen schon anbelangt, eine schwierigere Zeit wird. Das heißt, es wird immer schwieriger, solvente, einflussreiche Bürger für diesen Ratsdienst, der auch Verpflichtungen beinhaltet, heranzuziehen. Und da hat man sich ganz bewusst gedacht, warum nicht unsere jüdischen Bürger? Die sind Bürger wie andere auch und das schon seit langem. Und Konstantin regelt das in einem Dekret von 321, das aber in allen Teilen des Reiches Gültigkeit hat. Deshalb ist diese Quelle so bedeutend.
Auch in Augsburg.
Auch in Augsburg, in Regensburg, in anderen, natürlich auch in den gallischen Städten, in den Ostprovinzen. Also überall, wo Roms Staatsmacht trug, hat man das einheitlich geregelt.
Niedergelegt und nachlesbar im Codex Theodosianus von 408 bis 450 Kaiser, ist das überliefert. Was ist Kern dieses Dekrets? Denn sowas erlässt man ja nicht einfach. Rom ist weit weg, dafür muss es Gründe geben. Sie haben schon gesagt, die Verteilung von Rechten, aber auch die Verteilung von Entpflichtungen. Was ist Kern des Dekrets?
Also der Kern ist, dass tatsächlich die Stadträte jüdische Bürger, angesehene jüdische Bürger gezielt ansprechen können und sagen, wir sehen euch für den Ratsdienst vor. Es gab auch in diesem Gesetz dann nochmal eine Ausnahmeregelung. Es gab also die Bestimmung, dass einzelne jüdische Bürger davon weiterhin ausgenommen werden konnten. Das bezieht sich ganz konkret auf Juden, die in der jüdischen Gemeinde beispielsweise als Rabbiner tätig waren und die dann aus religiösen Gründen von dieser Verpflichtung im Rat ausgenommen wurden. Das heißt, man hat weiterhin Rücksicht genommen, man hat aber auch ganz klar geregelt, dass man die Juden hier nicht mehr mit dieser grundsätzlichen Sonderstellung vom Dienst befreit, sondern dass man sie tatsächlich heranziehen darf.
Es gibt einen leitenden Gedanken, der auch jetzt bei Ihnen schon zum Ausdruck gekommen ist, dass es so etwas gibt wie 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das ist quasi amtlich mit diesem Dekret dokumentiert. Das heißt aber nicht, dass das Ganze eine durchgehende, homogene, stabile, ungefährdete, reibungslose Geschichte der Existenz von Christen und Juden, von Juden und Nichtjuden nebeneinander wäre. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Es gab natürlich immer wieder Ausgrenzungen. Es gab die berühmten Pogrome 1349, die Vertreibung 1429 und Ähnliches. Das heißt, eine ungetrübte Geschichte ist das ja nun beileibe nicht.
Nein, ganz und gar nicht. Diese Zahl 1700 ist natürlich, das wissen wir als Wissenschaftler ganz genau, eine fiktive Zahl. Die Juden waren wesentlich früher auch in unseren rheinischen Provinzen am Niederrhein und haben da sicherlich über das Militär in der Landerschließung, in der Aufsiedelung dann sich schon sehr, sehr früh auch in der niedergermanischen Provinz befunden. Das heißt also, das Gesetz regelt eigentlich nur in der Interimsphase Dinge neu. Und dann beginnt natürlich die spannende Zeit, die Phase der sogenannten Dark Ages, wie wir die früher immer genannt haben, also bis zur konkreten, fassbaren Überlieferung in der Archäologie bei uns. Die früheste Synagoge datiert so um 1000. Gibt es also
auch in Köln, das ganz schnell gesagt, das ist, wenn ich es richtig weiß, die Mikwe, das Ritualbad und die Synagoge sind erst von 11. Jahrhundert, richtig?
11. Jahrhundert, die Synagoge sicherlich im frühen 11. Jahrhundert errichtet, die Mikwe, so wie wir es bisher wissen, vielleicht etwas später. Aber das sind die frühesten archäologischen Belege und die decken sich ziemlich genau mit den schriftlichen Quellen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass es nicht vorher natürlich einen Betraum und einen Versammlungsraum für die jüdische Gemeinde gegeben hat. Das ist letzten Endes quellenkritisch, genauso wie mit dem frühen Christentum. Auch da muss man immer damit rechnen, dass es vor uns unseren nachweisbaren christlichen Kirchen auch früher in der Spätantike schon mehr gegeben hat.
Der römische Kaiser Konstantin erlässt im Jahr 321 ein weitreichendes Edikt, das auch das Leben der jüdischen Gemeinden nördlich der Alpen regelt. Es gilt als frühestes Dokument jüdischen Lebens am Mittelrhein. Der Historiker Karl Dietmar ist Verfasser des Bandes Köln im Spätmittelalter im Rahmen einer mehrbändigen Geschichte der Stadt Köln. Für ihn gibt es nicht nur die eine Lesart des Dekrets von 321. Es lässt sich nicht nur verstehen als Einräumung von Rechten für die jüdische Bevölkerung, etwa in den Rat einer Stadt hineingewählt zu werden und Ämter zu übernehmen, sondern umgekehrt auch eine Inanspruchnahme. Ungebrochen ist diese 1700-jährige Geschichte der Juden in Deutschland seit 321 nicht.
Bis zu diesem Jahr waren die Juden, auch die wohlhabenden Juden, davon befreit, in den Rat berufen zu werden. Denn Ratsherren mussten damals mit ihrem Vermögen haften, wenn die Steuerquote einer Stadt nicht erreicht wurde. Dass die Juden jetzt in den Rat berufen werden durften, heißt aber auch, dass es zumindest in Köln eine wohlhabende Gruppe von jüdischen Bürgern gegeben haben muss.
Die dann aber ihrerseits auch mithaften mussten.
Man kann natürlich vermuten, dass es eine Kontinuität gegeben haben kann, denn Köln war ja auch nach dem Abzug der Römer nicht irgendein kleines fränkisches Dorf, sondern eine der wichtigsten Städte des Fränkischen Reiches. Aber es gibt keinerlei Zeugnisse, deswegen können wir also jetzt nicht behaupten, es gab eine Kontinuität, sondern wir dürfen es nur vermuten.
Welche Aufgaben hatte die jüdische Bevölkerung oder andersrum gesagt, von welchen war sie ausgeschlossen? Es gibt das berühmte Judenprivileg im Kölner Dom von 1266, was mit Schutzpflichten verbunden war. Da war der Erzbischof aber eigennützig genug, weil er sich gerne der Steuereinnahmen vergewisserte, die er von der jüdischen Bevölkerung bekam. Was war das für ein Verhältnis zwischen Stadt, Erzbischof und Bevölkerung?
Da muss man erstmal zurückgehen ins Jahr 1215, da auf dem Laterankonzil hat Innozenz III. Ja den Juden die Ausübung von handwerklichen Berufen verboten. Das heißt, es blieb den meisten jüdischen Kaufleuten nichts anderes übrig, als Geldgeschäfte zu tätigen.
Was seinerseits wieder drum den Christen verboten war.
Genau, also das zumindest das Zinsverbot. Und aus dem Grund hat sich so eine Art Spezialisierung der Juden, also zumindest der Oberschicht, ergeben. Was natürlich dann andererseits dazu führte, dass im einfachen Volk die Juden immer als Wucherer, als Geldverleiher und so beschimpft wurden. Ohne dass den Leuten klar war, welche Finanzkraft die Juden hatten und wie oft sie Fürsten, Bischöfe und Städte unterstützt haben.
Also, und auch wie international vernetzt sie waren.
Genau. Und in Köln war es ja speziell so, seit Anfang des 14. Jahrhunderts, dass die Juden zwei Schutzherren hatten. Den Erzbischof schon länger, aber jetzt trat der Rat der Stadt als zweiter Schutzherr daneben. Beide haben enorme Summen kassiert für diesen Judenschutz. Die Stadt übrigens noch mehr als der Erzbischof.
Wenn wir in diesem Jahr an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnern, dann sollte man, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht den Fehler machen, in eine falsche Kontinuitätsthese zu verfallen.
Ja, das ist eben, sagen wir mal, eine weit verbreitete Auffassung, die aber falsch ist. Also es gab nicht nur vor dem ersten Kreuzzug und vor dem zweiten Kreuzzug und dann natürlich beim Ausbruch der Pest Pogrome und Verfolgungen. Denn eigentlich waren alle jüdischen Gemeinden immer irgendwelchen Schikanen ausgesetzt. Die Kölner Juden haben natürlich von diesen Pogromen erfahren. Und jetzt ist die Frage, warum sind sie nicht gegangen, haben nichts unternommen? Und die einfache Antwort ist, sie haben sich auf das Schutzversprechen sowohl des Erzbischofs als auch wie des Stadtrats verlassen. Der Stadtrat hat noch im Januar 1349 in einem Schreiben an den Rat von Straßburg auch der Auffassung widersprochen, die Juden hätten die Brunnen vergiftet und so weiter. Und haben also den Juden versprochen, wir schützen euch. Das Problem war, am 15. August ist der Erzbischof in Paris gestorben. Und das hat öfters schon mal in Bonn zum Beispiel, gab es Pogrome nach dem Tod des Erzbischofs, also des Schutzherrn der Gemeinde. Aber es blieb ja noch der Stadtrat übrig. Und dem muss man halt vorwerfen, dass er nichts unternommen hat, um die jüdische Gemeinde zu schützen.
Wir setzen unsere Gespräche fort anlässlich des Themen- und Jubiläumsjahres 321, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Früheste Zeugnisse belegen die Existenz jüdischer Gemeinden nördlich der Alpen. Im Edikt Kaiser Konstantins von 321 werden Mitwirkungsrechte jüdischer Bürger geregelt. Das war vor 1700 Jahren. Im ersten Teil haben wir über die spätantiken und mittelalterlichen Wurzeln jüdischen Lebens auf deutschem Boden gehört. Nun soll es um die Idee des Themenjahres 2021 gehen. Zu diesem Zweck ist ein Verein gegründet worden, der das Wachhalten der Erinnerung an jüdische Kultur und Geschichte in Deutschland und Europa zum Zweck hat. Dazu werden in diesem Jahr bundesweit Veranstaltungen durchgeführt. Abraham Lehrer, den Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, habe ich gefragt, was ist der leitende Gedanke dieses Projekt- und Themenjahres?
Ich wurde gefragt, was kannst du dir denn als Leitthema für so ein Jahr vorstellen? Und ich habe damals geantwortet, wir reden immer so viel von dem gemeinschaftlichen christlich-jüdischen Fundament, was existiert. Dann lass uns doch einmal aufzeigen, was ist der jüdische Anteil an dem christlich-jüdischen Fundament? Was sind die positiven Einwirkungen von jüdischer Gemeinschaft in dieser Region, in diesem Land bis hin zu heute? Und dass wir nicht nur immer mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf Pogrome, Shoah oder ähnliche Vorkommnisse verweisen, sondern auch mal der Gesellschaft zeigen, vor Augen führen, dass es auch andere Teile in Wissenschaft, in Kultur, in Politik gegeben hat, die sich sehr positiv für unser Land ausgewirkt haben.
Das ist ein bundesweites Themen- und Projektjahr, das quasi in Köln seinen Ursprung hat, aber bundesweit ausstrahlen soll.
Ja, die erste Überlegung oder eine der ersten Überlegungen war natürlich, feiern wir das nur in Köln? Heben wir es auf die Ebene von NRW oder gehen wir damit bundesweit hausieren? Wir haben uns letztendlich dazu entschlossen, es bundesweit zu machen. Aber im Prinzip noch zu einer Zeit, wo der Antisemitismus sich nicht so explosionsartig entwickelt hatte, sondern wir haben gesagt, es ist ein zusätzliches Mittel, eine zusätzliche Möglichkeit, Ressentiments und Vorurteilen vorzubeugen. Ich nenne das immer Menschen zu imprägnieren, zu impfen, damit sie den Rattenfängern nicht auf den Leim gehen.
Sie haben gerade eine Vokabel benutzt, die Sie auch Anfang letzten Jahres schon mal benutzt haben, nämlich, dass Sie eine Explosion des Antisemitismus in Europa und vor allem in Deutschland erleben. Wir kommen zusammen in einem Moment, wo es seit 2 Jahren einen Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland gibt und Kampf gegen Antisemitismus. In der neuen Legislaturperiode soll ein Antirassismus-Beauftragter benannt werden. Ich will jetzt nicht die Ereignisse aufzählen, aber wenn ich nur sage Halle, Hanau, Kassel, Nizza, Paris und so weiter, wissen wir sofort, was gemeint ist. Man kann doch aber nicht so tun, als habe sich da irgendwas normalisiert. Ganz im Gegenteil, die Statistiken und so weiter sprechen doch eine ganz andere Sprache.
Nein, es ist absolut so, wie Sie sagen. Es ist keine Normalität eingetreten. Und man kann bei der Vielzahl der Vorkommnisse nicht davon sprechen, dass wir eine gute Normalität vorfinden. Gerade heute Morgen kam wieder über den Ticker, dass in Wien einem Rabbiner die Kopfbedeckung, die Kippa vom Kopf gerissen worden sei, er beleidigt worden sei und sogar tätlich wohl auch angegriffen worden sei. Diese Dinge häufen sich, die Abstände zwischen den einzelnen Ereignissen werden immer kürzer. Und das ist das, was uns Juden so enorm besorgt macht, weil wir sagen, wo wird das denn enden? Werden wir, wie soll ich sagen, in Kürze dann jeden Tag mit so einem Vorfall rechnen müssen und nicht nur einmal im Jahr oder so? Also da besteht auf Seiten der jüdischen Gemeinschaft bei den Gemeindemitgliedern eine große Sorge, dass sich diese Zustände weiter verstärken könnten und negativ das Leben für Juden und Jüdinnen in Deutschland beeinflussen könnte.
Damit es nicht zu einer Art Exodus kommt wie in Frankreich, dass weite Teile der jüdischen Bevölkerung sagen, das ist mir hier einfach zu gefährlich, ich wandere aus. Also wenn wir denn einen aktiven Beitrag dazu leisten wollen, dann wäre das ein Impuls ihrerseits. Welche Anstrengungen bedarf es?
Wissen Sie, meine selige Mutter hat immer gesagt, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre ich Millionär. Also wenn ich diese Patentantwort hätte oder das Patentrezept, wie man das alles bewältigen könnte, dann hätte ich es längst vorgetragen oder wir hätten versucht, es umzusetzen.
Naja, die innenpolitische Antwort wäre mehr Schutz. Die ist ja auf dem Tisch und die wird befolgt, die muss befolgt werden. Das ist die eine Seite. Wir sitzen aber zusammen, weil Sie, glaube ich, wenn ich Sie recht verstehe, einen etwas anderen Weg einschlagen wollen.
Also ich habe gesagt, dass wir sämtliche Verfahren, Methoden, da hängt die Gedenkkultur mit dran, aber auch natürlich die reine Vorbeugungsarbeit, dass wir an Schulen verhindern müssen, dass Du Jude als Schimpfwort dort gebraucht wird, dass wir diese Dinge, die Konzepte, die wir dafür genutzt haben, dass wir diese Konzepte auf den Prüfstand legen müssen und uns gemeinsam mit Fachleuten, mit Pädagogen, mit Historikern überlegen müssen, sind diese Konzepte wirklich zielführend gewesen, beziehungsweise haben die sich überholt, weil sie die Jugend nicht mehr ansprechen. Wenn sie lesen, dass also Jugendliche kaum noch Fernsehen schauen, aber dafür immer stärker und immer mehr Social Media wahrnehmen auf ihrem Smartphone, dann muss man sich darauf einstellen und dann muss man die entsprechenden Überlegungen anstellen. Wie transferiere ich meine Arbeit, ich sage jetzt mal, auf ein Smartphone?
Zum jüdischen Leben in Deutschland zählt immer auch die Frage nach dem Selbstverständnis. Die etwa 100.000 Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Deutschland wollen ein Zeichen gegen Judenhass setzen. Unabhängig vom Gedenken an den Holocaust soll der Gesellschaft verdeutlicht werden, was jüdisches Leben in Deutschland bedeutet. Es soll um die kulturellen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und religiösen Beiträge zur Entwicklung des Landes gehen, so das Ziel der Initiatoren des Themenjahres. Was aber bedeutet jüdisch sein für einen orthodoxen, einen liberalen oder säkularen Juden oder eine Jüdin in Deutschland? Wie bestimmend ist das für eine junge Generation oder für Einwanderer? Ich habe die junge Schauspielerin Tatjana Feldmann gefragt, die als Kind Mitte der 90er Jahre nach Deutschland kam, ob sie die Frage noch hören kann, was es für sie heißt, jüdisch zu sein in Deutschland.
Wenn ich ehrlich bin, nein, eigentlich nicht wirklich. Aber da, finde ich, gehört eine Frage voraus, bin ich überhaupt gläubig? Habe ich eine Konfession, die ich ja auslebe? Nein, habe ich nicht. Das bedeutet aber nicht, dass ich dem nicht trotzdem in irgendeiner Weise zugeschrieben bin. Also das rührt aber auch aus einer anderen Ecke heraus, eher aus einer Ecke der Dankbarkeit, auch des Bewusstseins, zum Beispiel, warum bin ich hier in Deutschland? Ich komme ja ursprünglich aus Russland. Und
Sie sind aber hier aufgewachsen.
Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin das jüngste Kind und bin mit 6 Jahren hier nach Deutschland gekommen. Für mich war das natürlich alles gar nicht so bewusst damals. Für mich war das ein großes Abenteuer. Es war egal, ob man jetzt komplett jüdischen Glaubens war oder zum Beispiel wie bei uns in unserer Familie. Die jüdische Linie kommt von meinem Vater. Meine Mutter ist russisch-orthodox. Und das ist ein sehr spannender Moment, weil rein theoretisch kommt es ja immer nach der Mutter. Das heißt,
richtig,
in
das
Russland.
Ist eigentlich matrilinear. Die reformliberalen Juden erkennen auch die patrilineare.
Genau, russisch-orthodox. Wir sind aber über die Linie meines Vaters nach Deutschland gekommen und stehen auch, das hat mir meine Mutter letztens noch, Lohnsteuerbescheide, glaube ich, gezeigt. Und da stehen wir halt tatsächlich als jüdisch eingetragen in der Konfession. Ich bin auch nie ausgetreten. Also ich habe gar keinen Grund. Aber es ist halt ein anderer Hintergrund. Ich lebe diese Religion nicht aus. Also weder diese noch eine andere.
Tatjana Feldmann, Sie haben damit schon wichtige Dinge markiert. Ich verrate kein Geheimnis, dass Sie 1990 geboren sind, seit Mitte der 90er in Deutschland leben, zu einer jüngeren Generation gehören, die vielleicht auch kritisch oder distanzierter oder nicht so konfessionell gebunden ist, gleichwohl die jüdische Identität annimmt, wie Sie es gerade beschrieben haben, die auch gar nicht ausweichen kann. Spielen Festtage in Ihrem Jahreskalender eine Rolle?
In meinem privaten tatsächlich nicht, aber ich bekomme es natürlich durch meinen Vater sehr stark mit. Er geht regelmäßig in die Synagoge. Wir haben sie quasi vor unserer Nase, wenn man so sagen will. Wir wohnen direkt gegenüber. Durch meine Tochter. Und das ist auch wiederum genau eine schöne Verbundenheit, weil als wir nach Deutschland gekommen sind, ich will gar nicht lügen, ich weiß gar nicht mehr, in was für einem Zeitraum das war, aber als wir nach Wuppertal gekommen sind, sind so die ersten festen Erinnerungen tatsächlich an die Synagoge, in die wir gegangen sind, meine Schwester und ich, und dort zum Chor gegangen sind, zeitweise auch mit hebräischem Unterricht versucht haben, aber da bin ich ganz ehrlich, da war ich einfach noch viel zu jung für. Heute, das habe ich letztens noch meinen Eltern gesagt, ich würde sofort wieder anfangen zu lernen, wenn ich ein bisschen die Kapazitäten dafür hätte, würde ich sofort anfangen. Aber auch da habe ich halt als Kind eben diese Feste mitbekommen und jetzt dadurch, dass meine Tochter dann wiederum auch zum Chor gegangen ist, zum selben, zu dem ich damals gegangen bin mit, weiß ich nicht, meinen 7 oder 8 Jahren, sie sind da, sie sind allgegenwärtig, aber Ich feiere sie nicht zu Hause bewusst, sondern eher durch die Synagoge und durch meinen Vater.
In möglichst vielen Veranstaltungen soll die Vielfalt jüdischen Lebens dieses Jahr erfahrbar gemacht werden. Der Verein 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland will ein Zeichen gegen Judenhass setzen und an die vielfältigen Beiträge zur Entwicklung des Landes erinnern. Lange galt etwa für jüdische Historiker oder Wissenschaftler, dass ihr religiöses Selbstverständnis erst nach dem Nationalen kam. Der US-amerikanische Historiker deutscher Herkunft etwa Fritz Stern, der sprach gern von sich daher als Weihnachtsbaumjuden und Kulturprotestanten. Das heißt, die Feiertage wurden volkstümlich verstanden, der Besuch der Synagoge fand eher selten statt, die Zugehörigkeit zum deutschen Kulturprotestantismus überwog. Ich habe die junge Schauspielerin Tatjana Feldmann gefragt, wie sie es hält. Geht sie in die Synagoge? Wird ihre Tochter zur Bat Mitzwa gehen? Eine Feier zur Aufnahme in die Gemeinde?
Ja, grundsätzlich schon. Meine Tochter ist 6 Jahre alt, also das ist noch ein bisschen hin. Ich bin der Meinung, es ist ihre Entscheidung, ganz klar. Also da wäre es auch total egal, ob wir jetzt über den Judentum sprechen oder Christentum oder was weiß ich was. Also es ist definitiv und es bleibt ihre Entscheidung, wenn, also sie kriegt das Gemeindeleben durch meinen Vater mit zum Beispiel, also definitiv mehr als von mir. Sollte bei ihr irgendwann der Drang kommen, dass sie da mehr daran teilhaben möchte, bin ich die allerletzte Person, die sie davon abhält. Ich finde, jeder Drang ist berechtigt. Und wenn sie da ein Interesse dafür entwickelt, dann wird sie von sich aus auf mich zukommen und sagen, ich möchte da gerne hingehen. Und wenn sie dann sich entscheidet, eine Bat Mitzwa zu machen, meinetwegen.
Klar. Sie sind Mitte der 90er Jahre hergekommen, genau, aus Russland. Hat die Familie zu Hause schon Deutsch gesprochen oder wurde Jiddisch gesprochen, was ich immer weniger im Übrigen, ja, höre? Was waren die Gründe dafür? Wollen Sie es uns sagen?
In Russland haben wir Russisch gesprochen, ganz normal. Und soweit ich das richtig verstanden habe, hat mein Vater schon in der Zeit, in der wir uns auf die Auswanderung vorbereitet haben, angefangen, Deutsch zu lernen. Und alles andere kam, als wir dann hier waren. Genau. Ich hoffe, ich verärgere jetzt damit niemanden. Einige der Feste, egal ob im Jüdischen oder im Christlichen, sind halt einfach wahnsinnig sozialisiert. Zum Beispiel, wir zu Hause feiern jetzt Weihnachten nicht wirklich. Wir sitzen natürlich zusammen, weil man halt einfach zusammensitzen kann, aber das kann man an jedem anderen Tag auch. Aber es gibt jetzt kein groß traditionelles Fest, wie es in vielen deutschen Haushalten zum Beispiel gibt. Dennoch zum Beispiel einfach aus der Sicht, meine Tochter ist 6 Jahre, sie geht jetzt zur Schule, sie unterhält sich mit ihren MitschülerInnen. Klar möchte ich ihr natürlich die Möglichkeit geben, sich sozial auch in diesem Kreis zu umgeben und sich darüber mitzuunterhalten. Natürlich feiere ich dann in gewisser Weise dann doch für sie. Aber Chanukka oder andere Feste, die gerade für Kinder nochmal was ganz Besonderes sind in der Synagoge, sie feiert sie. Ich komme natürlich mit. Wir sitzen auch vorher im Gottesdienst. Und das finde ich ganz spannend, weil ich jedes Mal, wenn ich die Ansprachen höre, es hat für mich nichts, was ich als religiös definiere, sondern einfach als menschlich. Es sind wahnsinnig menschliche Ansprachen, die ich für jeden wünschen würde, dass er sie hört.
Frau Feldmann, ist Ihnen persönlich schon mal im Alltag judenfeindliches Verhalten begegnet?
Nicht primär mir gegenüber, aber ja, natürlich. Also auch allein einfach schon, wenn man dann auf der Straße steht und man hört aus dem Ohr heraus, da wird gerade irgendwie, also allein schon Judenwitze, finde ich nicht witzig, warum auch. Aber auch ganz klar antisemitische Aussagen, ja, die begegnen einem immer wieder. Das ist auch, ich verliere manchmal den Glauben daran, dass man es generell aus der Gesellschaft rausbekommt. Und das klingt sehr bitter, aber ja, es begegnet einem immer wieder.
Es ist kein Zufall, dass wir seit dem Mai 2018 einen Beauftragten der Bundesregierung, ja, für jüdisches Leben und Bekämpfung von Antisemitismus haben, dass wir in der neuen Legislaturperiode einen Beauftragten für Antirassismus bekommen werden und ähnliches und die Straftaten zugenommen, ja, haben, wie auch die Einstellungen. Das wäre ein ganz eigenes Thema. Ich möchte nicht mich überidentifizieren oder, ja, zu früh.
Ja, absolut. Ich glaube, die Gefahr besteht immer, das ist so eine Gratwanderung zwischen, wie man ganz offensichtlich sieht, in Deutschland immer noch ein Problem, ein ganz großes, es wird wieder mehr. Und deswegen ist es auch wichtig, das nochmal präsenter zu machen Und auf der anderen Seite eben diese Gratwanderung zu sagen, ja, aber das Ziel wäre doch eigentlich, dass man eben nicht mehr drüber reden muss, dass es einfach als normal angesehen wird. Das sehe ich zumindest als Ziel.
Wir haben diese Sendung Mikwe und Moderne genannt. Mikwe, das ist der Name des jüdischen Ritualbades. Mikwa, Museum im Quartier, ist der Name des LVR Jüdischen Museums im archäologischen Quartier Köln. Älteste archäologische Zeugnisse reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück. Die Existenz jüdischer Gemeinden ist aber bis ins Jahr 321 zurückzuverfolgen, als Kaiser Konstantin ein Edikt erließ, das die Berufung von Juden in städtische Ämter zuließ. Das neue Jahr 2021 ist deshalb ein Jubiläumsjahr. In vielen bundesweiten Veranstaltungen wird an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert. Dazu zählen auch kritische, abweichende Stimmen, die die Diversität innerhalb der jüdischen Bevölkerung zum Ausdruck bringen. Es gibt Migranten oder Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion, Jüdinnen und Juden aus Israel, der ehemaligen DDR und aus ganz unterschiedlichen Generationen. Das führt durchaus zu kontroversen Auffassungen. Kurz, es gibt ein durchaus breites Spektrum an jüdischen Stimmen in Deutschland. Abraham Lehrer ist Kölner Synagogenvorstand und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Ihn habe ich gefragt, sehen Sie diese Vielstimmigkeit?
Sie fragen mich im Prinzip nach dem Begriff der Einheitsgemeinde. Es ist so, dass natürlich in vielen Gemeinden neue Strömungen es nicht immer leicht haben. Das muss man schon zugestehen. Aber prinzipiell ist, glaube ich, das Thema Einheitsgemeinde nach wie vor aktuell und nach wie vor sinnvoll, weil die Stärke der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland basiert auf diesem einheitlich auftretenden Gedanken, auf dieser Einheit, die verkörpert wird und mit der man der Gesellschaft oder auch der Politik gegenübertritt. Dass es immer wieder neue Strömungen geben wird, ist, glaube ich, für mich völlig normal. Wir werden, was weiß ich, noch andere säkulare Strömungen im Judentum in der Zukunft, glaube ich, kennenlernen, treffen. Aber wir werden auch verstärkt auf religiöses Judentum im orthodoxen oder im liberalen Sinne treffen. Und ich glaube, auch da wird sich die jüdische Gemeinschaft weiterentwickeln.
Abraham Lehrer, ich habe ein Foto mitgebracht, das Sie gut kennen. Sie sind vor kurzem Teil oder Mitglied einer Delegation des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten gewesen, Armin Laschet, und waren im Vatikan und haben Papst Franziskus besucht. Und Sie haben ihm etwas mitgebracht. Ich will Sie jetzt nicht verführen, unterhaltsame Geschichten zu erzählen, sondern das hatte einen doppelten Anlass. Warum waren Sie da und was haben Sie Papst Franziskus mitgebracht?
Also Ministerpräsident Laschet hat diese Reise von seiner Seite aus unter das Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland gestellt. Ein sehr bemerkenswerter Entschluss, für den ich Ihnen sehr dankbar bin. Und das Thema, was in den Gesprächen zwischen dem Ministerpräsidenten und dem Papst Franziskus vorgeherrscht hat, war halt auch jüdisches Leben in Deutschland, war die Bedrohung von Juden Europa oder weltweit, all diese Dinge, die wir auch schon gerade angesprochen haben. Der Sinn, dass der Ministerpräsident mich eingeladen hat, ihn zu begleiten, ist halt, dass die Möglichkeit dadurch gegeben war, Papst Franziskus, ja, ich nenne es mal aus erster Hand, zu berichten, wie ist der Stand der Dinge, wie ist der Stand der Vorbereitungen und aber auch zu erklären, was die Gastgeschenke, die der Ministerpräsident oder die ich dem Papst gemacht habe für den Verein 1700 Jahre, was stellen die da, wo ist der wirkliche Ursprung?
Und ja, lassen Sie uns genau darüber reden, denn das ist nicht irgendwas, was Sie da mitgebracht haben, aber Sie sollen das Privileg haben, uns zu erklären, was es ist.
Ja, der Ministerpräsident hat eine Haggadah, eine Pesach-Haggadah, dem Papst als Geschenk mitgebracht. Eine Haggadah ist eine Ordnung, ist das Buch, was an den ersten beiden Abenden des Pesachfestes, was etwa immer in die Osterzeit fällt, ja, gelesen wird. Es ist eine Art Anleitung der Familie, sowohl den Kindern, den Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, die Volkwerdung, die Entstehung der jüdischen Gemeinschaft, des jüdischen Volkes zu erklären und zu verdeutlichen. Der Verein hat Papst Franziskus einen Nachdruck aus dem sogenannten Amsterdamer Machzor geschenkt. Ein Machzor ist an für sich ein Gebetbuch, ein Feiertagsgebetbuch. In diesem Fall ist es nicht das klassische Gebetbuch, sondern eine Art Liturgie-Gebetbuch im Überformat, im Großformat.
Ja, eine ganz prächtige Ausgabe, ne?
Wo die Kölner Gemeinde im Mittelalter ihre Liturgie festgehalten hat und jedes Jahr Ergänzungen vorgenommen hat, wenn sie Dinge im Gebet hinzugefügt haben, entfernt haben und so weiter. Dieses Machzor ist dann aus Köln verschwunden und im etwa 16. Jahrhundert in Amsterdam wieder aufgetaucht, war seitdem wohl in Amsterdam, ich nenne es mal, ansässig. Und der Besitzer hatte es viele Jahre, Jahrzehnte dem Jüdischen Museum in Amsterdam als Dauerleihgabe gegeben. Und später haben die Erben beschlossen, sie wollen das Buch verkaufen. Und das Jüdische Museum in Amsterdam gemeinschaftlich mit dem zukünftigen Mikwa-Museum hier in Köln haben dieses Machzor, dieses Liturgiebuch gekauft und werden sich in Zukunft die Ausstellungen oder Ausstellungsrechte teilen.
Denn das soll wesentlicher Bestandteil der künftigen Dauerausstellung werden, nicht wahr?
Ja, so hat der zukünftige Direktor des Mikwa-Museums es geplant. So laufen, glaube ich, auch schon die Vorbereitungen seines Teams, dass dies einen besonderen, einen würdigen Ort im Leben des neuen Museums haben soll, um Menschen oder den Besuchern zu verdeutlichen. Schaut mal, also aus dem Mittelalter gab es schon so ein großes, so ein dickes Buch mit vielen Dingen gefüllt, wo die jüdische Gemeinschaft ihren Feiertagszyklus, ihre Feiertagsriten festgehalten hat.
Sie sind wesentlich daran beteiligt gewesen, dass Papst Benedikt in der Kölner Synagoge zu Gast war. Das sagt sich so leicht. Sowohl das Zustandekommen war, glaube ich, ein Abenteuer, als auch der Inhalt. Wie ist es dazu gekommen?
Wir hatten ursprünglich den Vorgänger von Papst Benedikt zu einem Besuch der Kölner Synagoge eingeladen, weil klar war, er würde den Weltjugendtag in Köln besuchen. Wir reden also vom Jahr 2005. Dann verstarb leider der Papst und Papst Benedikt wurde zum Nachfolger gekürt. Und wir haben dann die Einladung an ihn nochmals ausgesprochen, wiederholt und haben dann zu unserer Überraschung, also dann auch, ich hätte beinahe gesagt, fast kurzfristig die Mitteilung bekommen, der Papst kommt tatsächlich nach Köln und er kommt tatsächlich für eine Stunde in die Kölner Synagoge, um die Synagoge, um die jüdische Gemeinschaft zu besuchen. Für uns ein sehr, sehr aufregender Moment und wir haben ja viel Arbeit, viel Schweiß da reingesteckt, das alles vorzubereiten. Und während der Reden in dieser Stunde, und ich hatte die Ehre und das Vergnügen, den Papst für die jüdische Gemeinde Köln begrüßen zu dürfen, hat der Papst dann meinen Worten geantwortet, wo er diese Wendung, Redewendung genutzt hat von den älteren Brüdern und Schwestern. Und seitdem ist dieser Begriff, ich glaube, in der katholischen Kirche ein feststehender Begriff geworden, dass die jüdische Gemeinschaft die älteren Brüdern und Schwestern sind und damit die besondere Verbundenheit ausgedrückt wird, die zwischen Juden und Christen besteht. Auch wenn es, wie soll ich sagen, die den gravierenden Unterschied nach wie vor gibt, den kennen wir alle, aber dass da eine besondere Verbundenheit zwischen diesen beiden Religionen besteht.
Die erste Ausgabe von Information und Musik im neuen Jahr geht langsam zu Ende. Jüdisches Leben gehört zu Deutschland seit mindestens 1700 Jahren. Das beweisen 6000 Quadratmeter unterirdische Zone vor dem alten Rathaus in Köln und das berühmte Edikt Kaiser Konstantins aus dem Jahr 321, das Juden erlaubt, städtische Ämter auszuüben und wahrzunehmen. Es gilt als frühester Beleg für die Existenz jüdischer Gemeinden nördlich der Alpen. 2021 ist deshalb ein Jubiläumsjahr, das den Beitrag jüdischer Kultur in zahlreichen und vielfältigen Veranstaltungen verdeutlichen will. Zum Schluss habe ich meine Gäste gebeten, einen Wunsch zu äußern. Zuerst spricht Tatjana Feldmann, sie ist Schauspielerin, Tänzerin und Künstlerin. Danach Thomas Otten, der Direktor von MIQUA, jüdisches Museum im Quartier in Köln. Und schließlich Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Was wünschen Sie sich für 2021?
Ja, schöne Frage, schwere Frage. Ich finde, gerade in einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist es wahnsinnig schwer für mich, einen konkreten Wunsch zu äußern, weil alles einfach so unglaublich, so unwissend gerade sich anfühlt. Aber ich würde sagen, wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es mehr Empathie. Mehr den Drang zu haben als Gesellschaft, sich in Gefühle und Zustände anderer Menschen zu versetzen oder versetzen zu wollen. Einfach nur diesen Drang zu haben, weil alles andere geht dann von alleine. Nur, das sehe ich halt eben genau, also nehmen wir jetzt mal Corona, weil es gerade absolut kein anderes Thema gibt. Aber allein die Tatsache, etwas nicht, also einmal nicht für sich zu tun, weil man sagt, naja, aber mir kann ja nichts passieren, sondern sich diesen Drang zu haben, sich in jemanden hineinzuversetzen, den es eventuell betreffen könnte. Und dann würde schon alles von alleine gehen. Also definitiv Empathie.
Ich wünsche mir für 2021, dass bei all dem, was wir da vorhaben und tun, maximal optimal viele Menschen teilnehmen, dass wir ein Forum sein werden für einen Austausch und dass wir ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten können über jüdisches Leben in der Vergangenheit und auch jüdisches Leben heute, denn den zeitlichen Bogen, den spannen wir.
Wenn es uns gelingt, unsere Gesellschaft hier in Deutschland wirklich zu verdeutlichen, dass jüdisches Leben in diesem Land nichts Schädliches, nichts Außergewöhnliches, sondern etwas ist, was eine positive Wirkung auf das Weiterentwickeln unserer Gesellschaft, unseres Landes hat, dann glaube ich, ist das Ziel, was wir uns mal gesetzt haben, erreicht. Wir wissen ganz genau, wir werden einen gestandenen Nazi nicht bekehren können. Das aber auch an diese Adresse richtet sich, glaube ich, der ganze Aktivitätenkanon überhaupt nicht. Sondern es geht, ich sag mal, um das einfache kleine Mitglied unserer Gesellschaft, das vielleicht das eine oder andere Mal an einem Stammtisch gehört hat und den wir dazu ermuntern wollen, auffordern wollen, wenn du solche Dinge am Stammtisch hörst, dann tritt da direkt entgegen und wehre dich und setz dich damit auseinander, setz dich dagegen ein, damit unsere demokratischen Strukturen erhalten bleiben. Die jüdische Gemeinschaft ist ein sehr sensibler Lackmustester im Sinne von, wie steht es um unsere Gesellschaft, wie steht es um Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und aber natürlich auch um Antisemitismus.
Das war MIQUE und Moderne. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ein erster Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2021. Die Redaktion dieser Sendung hatte Käthe Jovanovic. In der Technik war Jens Müller, am Mikrofon Michael Köhler. Mir bleibt Ihnen ein gutes neues Jahr zu wünschen. Alles Gute für 2021.